Jesus, wir danken dir, dass wir hier sein können vor dir und wir wollen auf dich schauen. Und wir wollen dich erkennen, wir wollen dich kennenlernen, Herr. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du über alles menschliche Reden hinaus selbst zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass wir in dein Ebenbild verwandelt werden, so wie dein Wort es sagt, dass wir wirklich leben können mit einem Blick nach oben, mit einem Blick zu dir. Und dass du uns neu stärkst jetzt, dass du uns neu mit Vision füllst, dass du uns neu mit Klarheit erfüllst. Herr, rede du zu uns. Amen. Ja, meine persönliche Frage an alle Christen hier im Raum. Wenn ihr mal so überlegt, was eure Nachbarn über euren Glauben wissen, das müsst ihr jetzt nicht sagen, aber ihr könnt einfach mal überlegen, euer Umfeld, die Öffentlichkeit, was weiß die über das, was ihr glaubt, wovon ihr überzeugt seid, was eure Glaubensüberzeugungen sind. Oder dann können wir nochmal weiter überlegen, die Gemeinden, aus denen wir kommen, die Kirchen, zu denen wir gehören, was kriegt die Öffentlichkeit mit von dem, was wir glauben, wovon unser Herz bewegt ist? Was die Dinge sind, die uns zutiefst bewegen, die uns als Christen beschäftigen? Es gibt ja viele, viele Themen, die wichtig wären und für die man uns vielleicht auch kennt. Also meine Nachbarn, die sehen sicherlich, dass ich zu merkwürdigen Zeiten das Haus verlasse manchmal und wegfahre und werden sich auch fragen, was ich da so treibe manchmal. Aber was weiß denn die Nachbarschaft, was weiß mein Umfeld von dem, was ich denke und was ich glaube, was meinen christlichen Glauben ausmacht? Wir sind bekannt als Christen für alle möglichen Themen, je nachdem, mit welchen Christen man zu tun hat. Klimaschutz, Lebensschutz, Sexualethik, soziale Themen, alles Mögliche. Also da hat jede christliche Gruppe ihre eigenen Themen. Jede Kirche hat ihre eigenen Themen, wofür wir in der Öffentlichkeit bekannt sind. Und viele dieser Themen, die haben ja auch einen Wert. Und es ist auch gut, sich an manchen Stellen dazu zu äußern. Aber was ist das, was uns als Christen wirklich so tief im Inneren ausmacht, dass es eigentlich jeder wissen müsste? Und die Frage ist, ist es so? Weiß es jeder? Weiß es jeder, was wirklich der Kern von dem ist, worum es uns geht? Wenn ich die Apostelgeschichte lese, die ersten Jahrzehnte der Christenheit, und da mal schaue, was haben die gepredigt, was haben die erzählt, was ist von denen in der Öffentlichkeit bekannt geworden, dann sehe ich, dass sich eigentlich alles verdichtet und alles komprimiert auf den Namen Jesus. Jesus, die Botschaft von Jesus, dem Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, der gestorben ist, der auferstanden ist, der die Sünden vergibt, der für immer unser Erlöser und unser Befreier ist, der Name Jesus. Wir können die Bibel hoch und runter lesen, also vor allen Dingen die Apostelgeschichte, und wir werden merken, da bleibt gar nicht viel übrig. Die Themen, die gepredigt haben in den ersten Jahrzehnten, das ist fast alles verdichtet nur auf dieses eine Thema, das Evangelium von Jesus Christus. Ich will mit euch mal so einen Flug machen durch die Apostelgeschichte, 28 Kapitel. Wer die Apostelgeschichte nicht kennt, den hänge ich jetzt vielleicht ab, aber es ist trotzdem gut, das einfach mal auf sich wirken zu lassen, so ein Feeling dafür zu kriegen, was das Thema der ersten Christen war. Das Thema, muss man sagen. Viel mehr Themen scheint es nicht zu geben. Da kommen mal hier und da ein paar Äußerungen und manches wird intern geklärt innerhalb der Gemeinde und dann gibt es ein Apostelkonzil und da wird vieles diskutiert. Aber das, was nach außen dringt, das, was das überragende Thema ist, was immer und überall durch jedes Knopfloch durchguckt, ist der Name Jesus und ist das Evangelium von ihm. Und ich denke, das lohnt sich, das mal in voller Pracht auf sich wirken zu lassen. Ich werde so durch die Kapitel kurz durchrauschen, drüber rauschen und schauen, was strahlt die Gemeinde Jesu in den ersten Jahrzehnten aus mit jedem Wort, was aus ihrem Mund kommt. Die Apostelgeschichte geht damit los, dass Jesus selbst nochmal zu Wort kommt, bevor er in den Himmel fährt. Apostelgeschichte 1. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen jede Textstelle nennen, weil da müsste man die ganze Apostelgeschichte heute durchlesen. Und das würde ich euch empfehlen für zu Hause. Wir starten in Apostelgeschichte 1, Jesus seine letzten Worte an die Jünger. Und die letzten Worte, die jemand sagt, die sind meistens sehr wichtig. Wenn ihr vor dem Sterbebett von jemandem stehen würdet und der sagt, ich sage es hier die letzten Worte, da kommt nochmal das, worum es wirklich geht. Und Jesus, der kurz vor der Himmelfahrt ist, der steht da vor seinen Jüngern und er sagt nochmal das, worum es wirklich geht. Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Und was werden sie tun? Sie werden Jesus bezeugen. Das, was sie von ihm wissen, was sie von ihm erkannt haben, was sie mit ihm erlebt haben, bis an die Enden der Erde. Dann kommt Apostelgeschichte 2, Pfingsten geschieht, sie werden vom Heiligen Geist erfüllt, es geht wild zur Sache, das ganze Volk in Jerusalem fragt sich, was da los ist. Petrus kommt raus aus dem Haus und erklärt, was da passiert. Er erklärt kurz das mit dem Heiligen Geist und dann kommt er zum Punkt, er sagt, Jesus von Nazareth, auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und er bezeugt Jesus und er nutzt alles, was gerade geschieht, als Sprungbrett, um zu diesem Punkt zu kommen, um Jesus zu predigen in den Straßen Jerusalems. Gerade wurde Jesus selber hingerichtet. Der Heilige Geist kommt und was passiert? Sie werden mutig, Jesus zu predigen, obwohl sie dafür selber hingerichtet werden könnten. Und er predigt, Gott hat diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Und das ganze Volk fragt, was sollen wir denn jetzt tun? Die sind bewegt davon. Und Petrus sagt, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesus. Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes kommen zum Tempel, ein Kranker liegt dort. Der bettelt und die sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesus, steh auf. Und er wird geheilt. Die Heilung dieses Gelähmten. Und was ist gleich das Erste, was sie sagen? Jesus hat es getan. Jesus. Also auch wieder eine Gelegenheit mehr, Jesus zu predigen. Und sie sagen, Gott hat ihn auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und sie bezeugen Jesus. Und dann sagen sie noch, alle Propheten haben Jesus verkündigt, den Gott zu allen Menschen gesandt hat. Und dann reißen sie noch das ganze Alte Testament auf, ja, und sagen, alle Propheten haben doch Jesus verkündigt. Also was man in den Propheten alles an Themen finden könnte, worüber man predigen kann, und ich mache das ja auch hier und da, aber wenn man die Apostel beobachtet, wie die predigen, da hat man das Gefühl, die sehen nur Jesus. Wenn ihr die neutestamentlichen Bücher lest, zum Beispiel den Hebräerbrief, wo der ganze alttestamentliche Opferdienst erklärt wird, aufgerollt wird, da geht es nur um Jesus. Da fragt man sich schon manchmal, wenn man dann das Alte Testament aufschlägt, wo finden die denn die ganze Zeit Jesus in dieser Intensität? Sie haben einfach nur Jesus im Sinn die ganze Zeit. Und wenn wir an die Emmaus-Jünger denken, die dort mit Jesus unterwegs waren und wussten es nicht, da heißt es, er predigte ihnen, also er tat ihnen die Schrift auf, Mose und die Propheten, und erklärte ihnen überall, wo von ihm die Rede ist, wie gerne hätte ich diese Predigt mal gehört. Das ganze Alte Testament ausgelegt von Jesus selbst, der einem zeigt, wo es überall um ihn geht. Und wenn wir dann sehen, wie die Apostel predigen, wie die reden, wie die schreiben, es geht die ganze Zeit nur um Jesus. Apostelgeschichte 4, dann geht so eine Verfolgung los. Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat. Und die Anklage lautet, sie verkündigten Jesus und die Auferstehung von den Toten. Also das ist auch das, was ja tatsächlich rüberkam. Und das war das Problem. Sie haben Jesus verkündigt. Da steht sonst nichts, dass sie irgendwie sich über die Regierung empört hätten oder sonst irgendwas. Und sie bekennen und sagen, es geht ja um diesen Kranken da immer noch in Apostelgeschichte 4, der geheilt wurde. Und sie sagen, der Kranke, der wurde geheilt im Namen Jesu. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den Gott von den Toten auferweckt hat. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Gut, die hören sie es an, treffen ihr Urteil und verdonnern sie und sagen, sie geboten ihnen keinesfalls zu reden oder zu lehren im Namen Jesu. Das war das Urteil, was das Gericht gesprochen hat. Das Problem war immer wieder Jesus. Und ihre Botschaft war Jesus, denn sie sagen als Antwort, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, was wir mit Jesus erlebt haben, was wir von ihm gesehen und gehört haben. Und die Urgemeinde wird beschrieben in diesem Kapitel, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Dann geht's weiter. Ich hoffe, ihr könnt noch. Kapitel 5. Das sind nicht alle Kapitel, die ich jetzt hier durchnehme. Aber dann kommen die Apostel wieder vor den Hohen Rat und werden wieder ranzitiert. Und die Anklage ist, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, also im Namen Jesu, und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Die Anklage ist, ihr habt Jerusalem erfüllt mit dem, was ihr über Jesus wieder geredet habt. Und Petrus sagt, Gott hat Jesus, also dann, statt dass Petrus sagt, ja, wir können nicht anders, nutzt er diese Gelegenheit und fängt wieder an, über Jesus zu predigen in der Situation. Er sagt, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und zum Fürsten und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Und die Folge ist, die dann beschrieben wird, sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lernen und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Da fragt man sich, haben die keine anderen Predigtthemen? Die ganze Zeit, das zieht sich durch, Jahrzehnte von Kirchengeschichte, Jesus, Jesus, Jesus. Das ist ihr Thema. Im Kapitel 8, der Philippus, der Evangelist, der legt los. Evangelist, das zeigt es ja schon. Ja? Sein Thema ist das Evangelium von Jesus. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und was macht er? Er predigte ihnen von Christus. Wenigstens da gibt es nochmal eine Variable, ne? Jesus oder Christus. Aber es ist immer dasselbe. Als sie aber den Predigten des Philippus vom Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Dann kommt der Kämmerer von Äthiopien, Philippus geht zu ihm. Philippus aber tat seinen Mund auf und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Dabei hat der Jesaja gelesen, in dem Moment, der Kämmerer aus Äthiopien. Und was macht man natürlich, wenn man jemand Jesaja erklären will? Man predigt von Jesus. Das ist das, was er tut. Und nach der Entrückung, also Philippus wird dann woanders hin versetzt, weggebeamt quasi. Philippus aber zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Dann, ein Kapitel später, wird Paulus Christ. Er bekehrt sich. Und da heißt es, Saulus predigte in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Und dann heißt es, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und bewies, dass Jesus der Christus ist. Das war das Erste, was er gemacht hat, nachdem er Christ geworden ist. Kapitel 10, Petrus ist vor Cornelius und den anderen Leuten dort und sagt, wir sind Zeugen für alles, was Jesus getan hat. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und wieder Jesus. Kapitel 11, in Antiochia heißt es, es waren aber einige, die predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Das wird beschrieben von dem, was in Antiochia geschieht. Und dort wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt. Und warum wurden sie Christen genannt? Weil sie nichts anderes im Kopf hatten, als über Christus zu predigen und zu reden die ganze Zeit. Die waren die ganze Zeit von Jesus bewegt, von Jesus Christus. Deswegen hat man sie Christen genannt und den Namen haben wir behalten bis heute. Kapitel 13, Paulus ist auf seiner ersten Missionsreise und sagt, Gott hat Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und später sagt er dann, so sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Er legt los auf seiner Reise und predigt Jesus. Ein Kapitel später ist er dann in Ikonion und Derbe und es heißt, und sie predigten dort das Evangelium. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium. Und immer wieder, sie kommen an einen neuen Ort und sie predigen das Evangelium von Jesus. Kapitel 16, Paulus kommt nach Europa zum ersten Mal. Da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, ihnen das Evangelium zu predigen. Das war das Erste, was er getan hat. Dann kommt diese Situation, wo er im Gefängnis ist mit Silas und sie sind gefangen und mitten in der Nacht erbebt die Erde. Sie werden befreit und der Gefängniswärter völlig verzweifelt fragt nach diesem Erdbeben, was er jetzt tun soll. Und die Antwort von Paulus, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Das war seine Predigt mitten in der Nacht an den Gefängniswärter. Dann kommen sie nach Thessalonich und nach Athen. Und sie legten ihnen dar, dass Jesus der Christus ist. Und er hatte ihnen das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Dann geht's weiter. Apollos ist in Ephesus und es heißt, dieser redete brennend im Geist und lehrte von Jesus. Man kann es schon mitsprechen inzwischen. Er erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Sein Thema. Dann, Paulus kommt nach Ephesus. Und da heißt es, ich habe den Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Ja, wunderbar. Das wird was mit uns. Dann Kapitel 23. Paulus wird von Jesus in der Gefangenschaft ermutigt. Jesus selbst erscheint ihm in der Gefangenschaft und sagt ihm: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. So wie du mich bezeugt hast in Jerusalem, so wirst du es auch in Rom tun. Du wirst wieder von Jesus reden, von mir. Dann Kapitel 24. Der Statthalter Felix kommt zu Paulus. Und jetzt müssen wir meinen, doch spätestens, wenn man es mit den Politikern zu tun hat, da gibt es auch noch andere Themen, die man mal besprechen müsste als Christ. Aber hier, er ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Jesus Christus reden. Die ganze Zeit. Man liest von keinem anderen Thema, kein gesellschaftspolitisches, globales, sonst was Thema, was da in irgendeiner Weise angesprochen wird. Er redet die ganze Zeit von Jesus. Dann ist Paulus vor König Agrippa und vor Festus. Und was sagt er? Ich bin sein Zeuge, also Jesus sein Zeuge, bei groß und klein und sage nichts, als was die Propheten und was Mose vorausgesagt haben, dass Christus leiden müsse und als Erster auferstehen von den Toten. Das ist ein starkes Stück. Jetzt sagt er noch, ich sage nichts anderes, als was Mose und die Propheten die ganze Zeit gesagt haben, nämlich, dass Christus auferstehen müsste von den Toten. Die gesamte Bibel, die verschmilzt in diesem einen Punkt. Alles wird komprimiert im Namen Jesu. Und wenn die anfangen, die Bibel auszulegen und Mose aufschlagen und die Propheten, wo kommen sie wieder raus? Bei Jesus. Die ganze Zeit. Egal mit wem die reden, egal welchen gesellschaftlichen Rang derjenige hat, egal was es sonst für gemeinsame Themen geben würde, es geht um Jesus. Und Paulus verschwendet keine Zeit, seine Position und seine Möglichkeiten dafür zu nutzen, sonst was für Themen mit denen zu besprechen. Obwohl es so viele andere Themen gäbe, die vielleicht wichtig wären. Und wo man auch sagen könnte, naja, da hat doch Jesus auch eine Meinung zu diesem und jenem Thema. Aber es geht ihnen um Jesus. Und am Ende, Kapitel 28, ist Paulus in Rom. Und da heißt es, da predigte er ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Also da ist das hier harmlos heute Abend. Vom frühen Morgen bis zum Abend predigte er aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten und was? Jesus. Wie kann man denn vom frühen Morgen bis zum Abend nur über Jesus reden? Und das anhand der gesamten Heiligen Schrift. Und dann heißt es, Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und was hat er da gemacht mit denen? Er lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. 28 Kapitel lang Predigten über Jesus. Die ersten Jahrzehnte der Christenheit. Sie beschreiben, was ihr Lebens, also diese Kapitel beschreiben, was das Lebensthema, was die Verkündigungsthemen der ersten Christen waren. Sie haben keine Zeit verloren, dieses Thema zu platzieren, wo auch immer es ging. Sie haben sich nicht verloren in allen möglichen Themen, sondern sie sind immer und immer wieder zu diesem Punkt gekommen. Die Botschaft war, dass Jesus unser Erretter und Erlöser ist, dass er Veränderer ist, dass er Sündenvergeber ist, dass er König ist. Sie wurden Christen genannt, weil sie ständig über Jesus Christus geredet haben. Und ich meine, mir selbst geht es so, dass ich predige mir das selbst, weil ich denke, meine Güte, was manche Leute alles für Themen von mir zu hören kriegen. Über was ich alles rede, für was ich mich alles interessiere. Und wofür kennen mich denn die Leute? Und lasst uns einfach diese Frage mal persönlich auf uns wirken. Wir persönlich, aber auch mit unseren Gemeinden, mit unseren Kirchen. Was kommt rüber? Was ist unser Lebensthema? Wofür stehen wir? Wofür leben wir und wofür sterben wir? Was ist das, was wir ausstrahlen, ob wir nur reden oder schweigen? Franz von Assisi hat ja mal gesagt, verkündigt immer und überall das Evangelium, wenn es sein muss, mit Worten. Also mit allem, was uns zur Verfügung steht, ist es das, was wir leben? Ist es das, was rüberkommt? Ist das, wofür wir bekannt sind? Ich meine, auch Nicht-Christen haben eine Vorstellung davon, wie Christen sein müssten oder was man eigentlich von denen zu erwarten hat. Das merkt man immer dann, wenn ein Skandal irgendwie ist, irgendein Priester, irgendein geistlicher Leiter irgendwas gemacht hat, dann weiß jeder, was der eigentlich hätte machen müssen und was da falsch daran war. Und man hat so seine Vorstellungen über Ethik und Moral und Lehrthemen und dies und das und jenes. Aber kommt Jesus wirklich rüber bei allem, was wir ausstrahlen, was wir leben, was wir predigen, was die Inhalte unserer Gottesdienste, unserer Veranstaltungen sind, predigen wir Jesus. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, klar, ich meine, das war die Anfangszeit, ja, was sollten sonst sagen, es ging ja erstmal los mit dem Christentum. Natürlich muss man da das Fundament erstmal legen und es gab ja noch nicht die Gemeinden in den Städten, die müssen ja erstmal Jesus predigen. Vielleicht könnte man auch sagen, natürlich haben die Jesus gepredigt, die Welt von damals war ja auch noch nicht so komplex wie unsere heute. Ich meine, heute brauchen wir Antworten auf ganz andere Fragen nochmal. Da kann man ja nicht nur dabei stehen bleiben, über Jesus zu reden. Und ich sage ja auch nicht, dass man nur dabei stehen bleiben muss, mir geht es einfach nur um die Prioritäten. Also ich werde auch weiterhin über manche andere Themen was sagen, aber das ist eine Frage der Prioritäten. Kommt Jesus als erstes rüber bei allem, was wir sagen? Damit meine ich jetzt nicht bei jedem Satz, aber einfach in der Summe dessen, was von uns rüberkommt nach außen. Es muss nicht in jedem Satz, in jeder Rede, in jeder Stunde passieren, aber in der Summe dessen, was wir ausstrahlen als Christenheit. Ja, wie gesagt, man könnte denken, das war vielleicht damals also auch so möglich, die Welt war nicht so komplex. Heute sind wir auch noch dazu abgelenkt, die Welt will ja gar nichts mehr hören von Jesus. Wir sind abgelenkt durch die Medien, durch das Internet, durch das Smartphone, das gab es alles noch nicht. Den Leuten geht es vielleicht zu gut heutzutage. Die brauchen keinen Glauben, die wollen von Gott nichts wissen, weil wir in so einem Wohlstand wohnen. Außerdem haben wir inzwischen die Aufklärung hinter uns, die Botschaft von Jesus, die landet in unserer intelligenten Gesellschaft nicht so gut. Wir sind eine Konsumgesellschaft, wir sind eine Unterhaltungsgesellschaft und da ist man einfach nicht empfänglich für diese Dinge. Und ich kenne ja diese ganzen Gründe, warum man manchmal denkt, die Leute, die wollen heute nichts mehr hören vom Glauben. Die wollen nichts mehr hören von Jesus. Und auch so eine Resignation teilweise in den Gemeinden, dass man sagt, das geht so leider nicht in unserer Gesellschaft, wie wir es von anderen Teilen der Welt hören und wie das früher mal war. Aber ist es wirklich so, dass unsere Zeit so viel anders ist als diese Zeit damals? Ist es wirklich so, mal von ein paar technischen Erfindungen abgesehen, dass die Lebenswirklichkeit der Menschen heute so viel anders ist als damals? Ist euch mal aufgefallen, dass wenn man so die Apostelgeschichte liest, dass Paulus bei seinen Missionsreisen vorrangig in die großen Metropolen der damaligen Zeit gegangen ist und nicht aufs Dorf. Der hat immer die großen Metropolen angesteuert, die Megacities der damaligen Zeit auf seinem Weg nach Rom. Waren denn die Megastädte von damals wirklich so viel anders als unsere heute? Ich hab ja diese vielen Vorbehalte auch schon gehört, dass man sagt, wir leben hier auch in einem atheistischen Umfeld und es ist alles nicht so leicht in unserer Wohlstandsgesellschaft. Aber an all den Gründen habe ich das erste Mal angefangen zu zweifeln, als ich mal in Rom war und mich versucht habe, also Rom zu verstehen, wie das zur damaligen Zeit war. Als der Römerbrief geschrieben wurde, als Paulus dann Rom besucht hat, ist gut, ja, er war ja Gefangener, aber er ist auch der Überlieferung nach in Rom dann hingerichtet worden, aber er war mehrere Jahre in Rom. Und in dieser Zeit, wenn man sich Rom, diese Stadt Rom, einfach mal nur exemplarisch und beispielhaft für die damalige antike Welt, wenn man sich diese Stadt vorstellt, da habe ich zum ersten Mal angefangen zu zweifeln, ob unsere Welt wirklich so viel anders ist heutzutage als die Welt von damals. Ich will euch einfach Rom mal vorstellen jetzt. Ja, die Stadt, es ist eine Stadt, in die das Evangelium damals eingezogen ist. Bis dahin, dass Leute aus dem Haus des Kaisers dann in Philippi die Gemeinde grüßen lassen über Paulus, von den Ärmsten bis zu den Reichsten, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten wurden die Leute vom Evangelium erreicht in dieser Metropole Rom damals. Und wenn ich werde jetzt so ein bisschen was von Rom erzählen und ihr merkt an einigen Stellen, das könnte auch eine Stadt von heute sein. Rom war die erste und einzige Millionenstadt der antiken Welt damals. Im ersten Jahrhundert schon hatten die über 1 Million Einwohner und das in der Antike. Es war eine Stadt, die hat geboomt von den Künsten, vom Handel, von der Wissenschaft. Die Leute waren auch nicht dümmer damals als heute. Manchmal hat man so die Vorstellung, naja, die wussten vieles noch nicht und so. Aber ich meine, unsere ganze Philosophie, die ganze viel, was wir heutzutage an Geisteswissenschaften haben, das hat seine Wurzeln damals in Griechenland, im Rom der alten Zeit. Was dort diskutiert wurde und an gedanklichen Höchstleistungen vollbracht wurde, die waren alles andere als blöd. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass Rom ein Dreh- und Angelpunkt für die gesamte damalige Welt war, das war auch Globalisierung pur. Noch nicht über alle Kontinente, aber alles, was irgendwie erreichbar war damals, war im Römischen Reich globalisiert, muss man sagen. Das war ein riesen Imperium. Die haben gehandelt von einem Ende der Welt bis zum anderen. Alles, was möglich war. Die haben Wohlstand und Selbstbewusstsein gehabt in dieser Stadt. Es war eine Wohlstandsgesellschaft. Die haben herausragende Bauwerke gebaut. Die hatten Einwanderer aus aller Welt, die in diese Stadt geströmt sind, dort gelebt haben. Die Menschen in Rom, die haben in Frieden und Wohlstand gelebt. Ich meine, wir haben immer so Rom vor Augen, vielleicht so von Asterix und Obelix, wie die Römer dann als Soldaten kämpfen und die haben ja gewaltige Kriege geführt. Aber die Menschen von Rom selbst, die kannten Krieg gar nicht über Teile der Geschichte hinweg. Denn die römische Armee, die bestand aus Berufssoldaten und aus diesen Hilfsvölkern an den Grenzen, die man sich zunutze gemacht hat. Aber die römischen Einwohner dort in Rom, die Männer, die wurden gar nicht eingezogen zum Krieg. Die lebten dort in Frieden und in Wohlstand, wie bei uns. Aus dem ganzen Reich, damaligen römischen Reich, wurde Getreide in die Stadt Rom geschafft, in rauen Mengen. Der Kaiser hat es kostenlos an bedürftige Bürger ausgeteilt. Es gab damals 200.000 berechtigte, bedürftige Bürger in Rom, die von dem kostenlosen Getreide profitiert haben. 200.000. Also das waren staatliche Leistungen, die da erbracht wurden in enormer Höhe. Es war eine reiche Stadt. Die hatten ein funktionierendes Frisch- und Abwassersystem, hatten Aquädukte, war alles top organisiert, super Infrastruktur, ausgebautes Straßennetz, absolute Konsumgesellschaft, Handel quer durchs ganze Römische Reich. Die haben exotische Güter vom Ende der Erde in diese Stadt gebracht. Es gibt riesige Müllhalden, die ausgegraben haben in Rom. Also eine Wegwerfgesellschaft, eine Konsumgesellschaft. Zum Beispiel Monte Testaccio, das ist ein Berg in einem Stadtteil von Rom und dieser Berg ist ein Müllhaufen. 45 Meter hoch Müll aus der Antike, 1 Kilometer Umfang. Und dort dieser Berg besteht aus den Scherben von 53 Millionen entsorgter Amphoren. Das war eine Gesellschaft, die einen an heute erinnern kann, oder? Was war denn da so viel anders? Und wenn man dann auf die Unterhaltungsindustrie in Rom schaut, die machen uns unserer Zeit fast noch was vor, muss man sagen. Die Unterhaltungsindustrie hat geboomt in dieser Stadt. Im Stadtteil Trastevere in Rom, das ist übrigens der Stadtteil, wo das Christentum sich als erstes ausgebreitet hat. Das ist das Viertel. Das ist ein Viertel, was so jenseits des Tibers ist und das war ein Viertel der Ausländer und der Randgruppen, die kamen von überall her aus dem ganzen Land und haben sich dort angesiedelt. Es gab enorm viele Juden in Trastevere, es gab 10 Synagogen alleine in der Antike und dort hat sich natürlich das Evangelium als erstes ausgebreitet. Die sind in die Synagogen gegangen, dann sind die Christen geworden und auch unter der armen Bevölkerungsschicht, da hat das Fuß gefasst in Rom. Wir haben heute dort noch einige der ältesten Kirchen in der ganzen Stadt. Die sind dort in diesem Stadtteil. Und aber auch dort in diesem Stadtteil war ein riesiger künstlicher See angelegt. Das hatte Augustus gemacht. Damals zur Einweihung des Mars-Ultor-Tempels hat er einen See anlegen lassen, einen halben Kilometer lang, über 350 Meter breit, in der Mitte eine Insel. Und dort haben die Seeschlachten gespielt. Also nicht nur gespielt, es waren richtige, reale Kämpfe mit 30 Schiffen, mit 3000 Mann kämpfender Besatzung und da sind die Ruderer noch nicht mit eingerechnet. Das ist nur die kämpfende Besatzung und die haben dort mit 30 Schiffen Seeschlachten gemacht. Die haben die Schlacht der Perser gegen die Athener dort gemacht und so. An das Gelände angeschlossen war ein riesiger Park. Das waren Multimedia-Shows, muss man sagen, die dort in Rom abgingen, in den verschiedenen Einrichtungen. und Anlagen. Wahnsinn. Die hatten sportliche Anlagen auf dem Marsfeld, haben die Römer Sport getrieben. Ballspiele, Diskuswerfen, athletische Vorführungen, Reiterkämpfe. Im Tibor sind sie schwimmen gegangen. Im Circus Maximus, das muss man sich mal vorstellen, 250.000 Sitzplätze. Nicht Sitzplätze, also das weiß ich nicht genau, Plätze auf jeden Fall, ne? Für 250.000 Menschen. Das war zur Zeit, wo der Römerbrief geschrieben wurde. Und dort fanden Wagenrennen statt. Wilde Tiere wurden dort, also wie zum Beispiel Krokodile und Nilpferde, die wurden in künstlichen Becken, mit Wasser gefüllten Becken zur Schau gestellt dort. Also ganz großes Kino. Es gab in Rom 3 Theater mit insgesamt 72.000 Zuschauerplätzen in der Stadt. Dort wurden Komödien und Pantomimen aufgeführt, auch obszöne Stücke über Ehebruch, die von vielen geliebt wurden. In den Pausen wurde viel Wein und Essen angeboten, um das Publikum bei Laune zu halten. Die Stadt war auch voller Erotik. Sport fand grundsätzlich nackt statt und das hatte auch eine erotische Komponente. Die Gladiatoren waren heiß begehrt. Es wird selbst von Kaisergattinnen gesprochen, die ihre Affären mit den starken Gladiatoren dort hatten. Prostitution noch und nöcher. Musik, Kunst, Dichtung auf höchstem Niveau. Die haben Musiker- und Dichterwettbewerbe gehabt dort in der Stadt. Die Musiker haben zu den Kämpfen und Spielen Live-Musik gemacht, quasi den Soundtrack geliefert zu dem, was dort passiert ist. Die öffentlichen Bäder haben immer mehr an Bedeutung gewonnen als soziale Treffpunkte. Die hatten Fußbodenheizung, Wandheizung. Also durch Schächte wurde heiße Luft dort überall reingeblasen, sodass die Bäder wirklich gut von der Temperatur waren. Dort wurden in den Bädern Massagen angeboten, Gymnastikübungen, Maniküre, Schönheitspflege und vieles mehr. 20 Jahre nach dem Römerbrief wurde dann das Kolosseum erst gebaut. Das gab es da noch nicht, aber das, was im Kolosseum alles stattfand, das gab es ja teilweise schon an verschiedenen anderen Schauplätzen. Deswegen will ich trotzdem noch mal kurz das Kolosseum uns vor Augen führen. Auch wenn das erst mit 20 Jahren Verzögerung dann kam, drückt es trotzdem was aus von der Lebenswirklichkeit, in der die Römer gelebt haben in der damaligen Zeit. Das Kolosseum war die größte Arena der Antike, 8. Weltwunder, sagt man auch dazu. 50.000 Zuschauerplätze, Eintritt kostenlos, 80 Eingänge, 12 Meter tiefe Fundamente. Ein Riesending, 50 Meter hoch, mit Sonnensegel. Also muss man sich vorstellen, die hatten Matrosen, eine ganze Kaserne voller Matrosen, die neben dem Kolosseum gewohnt haben, die Segel bedient haben. Dort als Sonnenschutz und so für die Zuschauermassen. Es wurde gratis Fleisch an die Zuschauer verteilt als Verpflegung. Diener gingen in den Pausen dort mit Körben rum, um alles mögliche Essen anzubieten. Zu den Eröffnungsfeierlichkeiten 80 nach Christus, die dauerten 100 Tage lang. Da wurde 100 Tage lang gefeiert in der Stadt. An einem einzigen Tag wurden dort 5.000 Tiere niedergemetzelt in der Arena. Es gab zur Volksbelustigung Lotterien, wo man beispielsweise silberne Gefäße und Sklaven gewinnen konnte. Ich meine, stellt euch das mal vor, heute auf der Ket, bei diesen Buden, na da, wo die Plüschtiere zu gewinnen sind, da stehen Sklaven vorne, die damals weniger wert waren als eine Kuh, wenn man die immer auf dem Markt gekauft hat. Und das war völlig normale Volksbelustigung und völlig normaler Alltag. Die haben zur Erfrischung der Menge, das müsst ihr euch mal vorstellen, wurde Parfüm vermischt mit Safran in die Menge gesprüht. Die haben Blütenregen auf die Zuschauer fallen lassen. Das waren, also wenn ich vorhin gesagt habe, Multimedia-Shows, muss man sagen, wirklich in der Antike sich das vorzustellen, die haben alles ausgereizt, was irgendwie ging. Die konnten das Kolosseum über eine Wasserleitung fluten, dort Wasser reinlassen, also sie hatten wasserfesten Putz dort ringsrum und haben dort auch Seeschlachten mit Booten gemacht, die haben Wasserspiele gemacht, wo die Protagonisten, Männer und Frauen als Nymphen und Sirenen verkleidet da unterwegs waren, Spiele zwischen Menschen und Tieren, Wasserballett im flachen Wasser, ich würde es gerne mal sehen, was sie da getrieben haben, Vorführungen mit Pferden, Stieren und sonst was im Wasser, ohne Wasser, alles Mögliche, Gladiatorenkämpfe natürlich, ohne Wasser. Das konnten, also das Also wäre eine Geschichte für sich, auch technisch, wie die das alles gelöst haben, ja, dort für die verschiedenen Anlässe das Ding umzubauen. Die Gladiatoren waren Kriegsgefangene, Verurteilte, Sklaven oder auch Freiwillige, die zum Beispiel verarmt waren und das als Aufstiegschance genutzt haben. Wenn die 3 Jahre mindestens durchgehalten haben, dann hatten sie die Chance, auch frei zu werden, aber jeder Fünfte ist gestorben bei diesen Einsätzen. Ist nochmal ein Thema für sich. Auf jeden Fall, es gab auch Gladiatoren, eine bestimmte Kampfgattung von Gladiatoren, also die wurden ja wirklich auch getötet dort, vor den Zuschauern. Und 50.000 Leute feiern. Es gab eine bestimmte Kampfgattung von den Gladiatoren, die wurden, das waren natürlich Verurteilte oder Kriegsgefangene, die wurden dafür ausgebildet, sich töten zu lassen, auf eine martialische Weise. Also die haben das trainiert für den Moment, wenn sie sich dann dort töten lassen mussten. Ja, ich hoffe, die Kinder sind alle unten, außer meiner. Es gab Live-Musik zu dem allen. Also es waren Riesenshows. Das Publikum hat es genossen, voller Voyeurismus, die Gewalt, die Todesverachtung, die dort öffentlich gefeiert und demonstriert wurde, das alles in Frieden und Wohlstand. Das, was sie da getrieben haben, das haben wir nicht live bei uns, aber wir haben es im Fernsehen, wir haben Filme, wir haben Serien und so weiter, wo solche Sachen in anderer Form zu sehen sind. Nur noch kurz ein paar Sachen, natürlich die ganzen Einsätze der Tiere dort, die haben exotische Tiere aus aller Welt dort reingebracht, Elefanten, Giraffen und so Zeug. Die haben Hetzjagden gemacht, wo Tiere dort zu Tode gejagt wurden oder sich gegenseitig zerfleischt haben. Also Nero hat Bären gegen Seehunde kämpfen lassen und also üble Sachen. Natürlich mussten auch die Tiere besorgt werden aus aller Welt. Soldaten waren dafür da, Tiere einzufangen. In der ganzen damaligen bekannten Welt. Allein in zum Beispiel die Legion, die in Köln stationiert war, also hier auf deutschem Boden, die haben 50 Bären jedes halbe Jahr eingefangen hier in Deutschland und nach Rom geliefert, fürs Kolosseum dort. Aus Tiere aus Nordafrika, aus Asien. Manche Arten sind in den Gegenden fast ausgestorben, weil die in solchen rauen Mengen nach Rom transportiert wurden für die ganzen Vorführungen dort. Die Tiere mussten monatelang versorgt werden. Das war wahnsinnig teuer. Kaiser Caligula zum Beispiel, das war sowieso ein völlig verrückter Typ, der hat sogar einmal, glaube ich, einen Esel zum Konsul ernannt oder so. Aber der hat, weil es so teuer war, die Tiere zu versorgen, die dann eben auch mit Menschen gefüttert, mit Verbrechern oder so. Auch Christen, das wissen viele von euch, wurden dort den Tieren vorgeworfen, gefesselt und nackt in den Mittagspausen zwischen den anderen Spielen zur Belustigung des Volkes. Sie wurden dort hingerichtet, weil sie Jesus als König gesehen haben und das hat sie natürlich in Konflikt gebracht mit dem Kaiserkult. Sie haben Jesus geliebt und nicht zuerst den Kaiser. Und hier merken wir es wieder, wofür die Christenheit im Römischen Reich bekannt war. Sie haben Jesus geliebt. Und sie haben von Jesus geredet vor allem und wenig vom Kaiser. Wofür waren die Christen bekannt? Die Christen, die hätten sich damals für oder gegen alles Mögliche in der Öffentlichkeit äußern können. Also wenn das kein Grund ist für Protestaktionen, für irgendwelche Boykotte und sonst was, wenn man sich da mal reindenkt, wozu die sich alles hätten äußern können, wofür die alles hätten kämpfen können. Alleine nehmen wir mal die Steuerpolitik. Ich meine, wir hatten das alles bezahlt. Die Christen ja auch selbst mit ihren Steuern. Das alles zu unterhalten in so einer Stadt wie Rom, und es war doch nicht in Rom nur so, sondern alle großen Städte hatten Ähnliches. Natürlich haben die Christen das alles auch mitfinanziert, indem sie Steuern gezahlt hätten. Da hätte man doch sagen können, also das geht ja wohl gar nicht. Die Steuerpolitik ist ein absoluter Mist hier im Land. Sowas können wir nicht mittragen, was sie mit den Steuergeldern machen. Und was schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom? Also nicht an die Gemeinde sonst wo in Jerusalem, sondern an die Gemeinde in Rom. Römer 13, Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer gebührt. Den Zoll, dem der Zoll gebührt. Die Furcht, dem die Furcht gebührt. Die Ehre, dem die Ehre gebührt. Das schreibt er an die Christen in Rom. Zahlt eure Steuern. Jesus hat dasselbe gesagt. als er gefragt wurde, soll man denn dem Kaiser Steuern zahlen? Und natürlich genau aus der Frage heraus, kann man denn so einem, der sich als göttliches Wesen verehren lässt, einen Kaiserkult betreibt und solche Sachen hier macht, kann man denn dem sein Geld geben? Und Jesus sagt, zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Matthäus 22, Vers 19. Na, wussten Jesus und Paulus denn nicht, was der mit den Steuern macht? Und was die Regierung da so mit den Geldern anstellt? Doch, natürlich wussten sie das. Aber die wussten auch, dass das Reich Gottes nicht vom Geld abhängt. Und dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Dass diese Dinge keine elementaren Bestandteile des Reiches Gottes sind. Außer in dem einen Punkt, dass man das Geld eben denjenigen gibt, denen es gehört. Nämlich, dass man Steuern zahlt, dass man Zoll bezahlt, dass man Rundfunkgebühren bezahlt. Auch wenn nicht gut über einen berichtet wird vielleicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und in dem Fall gehört es halt dem Staat. Ein geistliches Leben zu führen, bedeutet für die Römer zum Beispiel und natürlich auch für uns heute, bedeutet Steuern, Zölle, Gebühren und so weiter in voller Höhe zu bezahlen. Ganz egal, was die damit machen. Die Christen hätten sich noch und nöcher auslassen können über die Zustände in der Gesellschaft und über das, was alles dort im Argen ist und wie die Regierung das dort alles macht. Ich meine, immerhin war das eine absolut grausame, verwerfliche Regentschaft der Kaiserhäuser. Die Kaiser, die haben sich als göttliche Wesen verehren lassen, habe ich schon gesagt. Nicht als Götter direkt. Ich glaube, Augustus hat damit angefangen, sich also nicht direkt als Götter, aber als vergöttlichte, göttliche Wesen. Und dann ist ein Kult draus geworden. Die haben Götterkult betrieben, die Tempel überall. Ungerechte Kriege geführt, grausames Justizwesen, barbarische Unterhaltungsindustrie zu Ehren der Kaiser. Wenn das kein Grund ist, auf die Barrikaden zu gehen als Christ, oder? Was schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom? Wieder an Rom? Nicht irgendwo in der Pampa, wo es das alles nicht gab. Er schreibt an die Gemeinde in Rom, ich sage es mal mit meinen Worten, kämpft nicht gegen die Regierung, ordnet euch unter, schreit und pöbelt nicht rum, sondern erkennt die Regierung an, sonst wird es euch noch zum Gericht dienen. Römer 13. Das ist heftig. Er sagt, es wird euch zum Gericht dienen, wenn ihr diese Regierung nicht anerkennt. Also wenn er es denen schreibt, was wollen wir uns dann noch aufregen? Und was ist denn wirklich so viel anders an der antiken Welt damals, wo das Evangelium durchgebrochen ist und Fuß gefasst hat im Vergleich zu unserer Gesellschaft? Sind wir wirklich so viel mehr abgelenkt als die Rom-Bevölkerung von damals? Sind wir wirklich viel mehr vom Wohlstand geprägt? Sind wir wirklich irgendwie so ganz anders und so viel intelligenter und haben so viel mehr begriffen vom Leben, sodass wir das Evangelium nicht aufnehmen könnten? Fakt ist, in Rom hat sich das Evangelium ausgebreitet. Es hat sich im ganzen Römischen Reich ausgebreitet, sodass in Apostelgeschichte 17, Vers 6 gesagt wird, da flippen die in Thessalonik nämlich aus, die Bevölkerung, und sagt, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, die Christen. Diejenigen, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, die ganze Erde eigentlich auf den Kopf gestellt haben, und womit, haben wir ja gelesen, mit Jesus und dem Evangelium von Jesus, diese sind jetzt auch hierher gekommen und denen rutscht das Herz in die Hose und die suchen gleich Streit, weil die schon gehört haben, wie in anderen Regionen, in anderen Städten sich das Evangelium ausbreitet. Wofür wurden sie angeklagt? Womit haben sie denn den Erdkreis in Bewegung versetzt? Weil sie gesagt haben, dass Jesus der König ist. Das hat natürlich auch eine politische Dimension in einem Kaiserkult. Das war ja das Problem dann, dass sie eben gesagt haben, Jesus ist der eigentliche König und sein Reich ist größer als alle Reiche dieser Welt. Und wir laufen ihm hinterher und wir dienen ihm und wir folgen ihm nach. Und wir folgen nicht in erster Linie irgendeinem Staat, irgendeiner Nation, irgendeiner Bewegung, irgendeiner politischen Partei, irgendeiner Regierung oder sonst was hinterher, sondern ihm, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Sie haben ihn geehrt und sie haben ihn gepredigt, überall wo sie waren. Und das war das, was Konfliktpotenzial in sich getragen hat. Nichts anderes. Und dafür wurden sie zum einen verfolgt, dafür wurde gesagt, sie haben den ganzen Erdkreis auf den Kopf gestellt, aber womit? Eben mit dieser einen Botschaft, mit der Botschaft von Jesus, dem Evangelium von der Rettung durch Jesus. Das, was sie gepredigt haben, war nicht, der Kaiser muss weg, sondern Jesus ist König, folgt ihm nach. Und die Folge war, dass sich sogar Leute aus dem Haus des Kaisers bekehrt haben. Bis in die höchsten Kreise, wer auch immer das war. Ja, das Haus des Kaisers ist ein riesiger Hofstaat, das kann sonst wer gewesen sein. Aber man sieht, begonnen hat es dort in diesem Stadtteil von Rom, in Trastevere, wo die ganzen Ausländer und Armen gewohnt haben. Und es hat Fahrt aufgenommen und es ging bis in das Haus des Kaisers hinein, dass Leute Jesus angenommen haben und Christen geworden sind. Die Folge war, dass sie bekannt waren im ganzen Römischen Reich als diejenigen, die Jesus ehren vor dem Kaiser, denen Jesus wichtiger ist als alles andere. Das hat Nero auf die Palme gebracht, deswegen hat er dann, also vermutlich unter Nero, wurden dann auch Petrus und Paulus beide in Rom hingerichtet. Paulus der Überlieferung nach mit dem Schwert getötet, weil er war ja römischer Bürger. Das erfahren wir auch an einer Stelle in der Apostelgeschichte, der durfte nicht gekreuzigt werden, so wie Petrus. Petrus wurde gekreuzigt, so wie Jesus. Und sie haben ihr Leben gegeben für Jesus. Und gleichzeitig haben sie gelebt für Jesus. Und das, was sie ausgestrahlt haben und was ihren Dienst und ihre Verkündigung an allen Ecken und Enden geprägt hat, war das Evangelium von Jesus. Sie waren klar in ihrer Botschaft, lasst es uns auch sein. Lasst es uns auch sein, dass wir auch klar sind in unserer Botschaft von Jesus, der gekommen ist, um zu retten. Und lasst uns nicht zu viel Zeit damit vergeuden, uns auf alle möglichen Nebengleise führen zu lassen und für viele, viele Dinge irgendwie zu kämpfen, die auch einen Wert haben und auch einen Platz haben. Aber wir müssen von Jesus her erkennen, welchen Stellenwert sie haben und wann, zu welcher Zeit, wer seinen Mund öffnet, um bestimmte Dinge zu sagen. Aber wenn wir uns darin verlieren, vorrangig uns mit allem anderen zu befassen, und Jesus ist nicht das, was am meisten und am stärksten aus unseren Gemeinden herausstrahlt und durch unsere Verkündigungen durchkommt und durch unser Leben bezeugt wird, dann haben wir mit einem halben Fuß schon den Grund und Boden des Reiches Gottes verlassen. Denn wir sind Christen, weil Jesus Christus im Zentrum von allem steht, wofür wir leben und wofür wir sterben. Und ich wünsche mir und uns das, dass wir wirklich klar sind in diesem einen Punkt. Und dass unser Leben davon geprägt ist, dass Jesus mehr Gestalt gewinnt, dass er durchstrahlt, durchscheint durch uns hindurch. Die Botschaft des Evangeliums ist es wert, dass wir vor allen anderen Botschaften das im Mund haben und im Herzen haben. Amen.